HR Info Wirtschaft.
Buchenblätter vertrocknet auf dem Boden im Wald, Herbst im Hochsommer. Die Maispflanzen auf dem Feld trocknen ein. Dort, wo grüne Wiesen waren, ist jetzt braune Steppe weit und breit. Das sind die Bilder, die ich auf meiner kleinen Erkundungsreise durch Hessens Wald und Feld mitgebracht habe. Und ich bin geschockt von dem Ausmaß an Trockenheit, das ich hier vorgefunden habe. Ich bin Gabi Beck und ich war bei einem Landwirt im Vogelsberg und im Wald bei Gießen, weil ich herausfinden wollte, wie es wirklich um unsere Landwirtschaft und Forstwirtschaft in Zeiten des Klimawandels bestellt ist. Deutschland leidet nun schon den dritten Sommer in Folge unter extrem hohen Temperaturen. Dürre, das ist so ein Wort, das wir bisher eigentlich nur für die Steppen und Wüsten dieser Welt angewendet haben. Doch längst ist der Klimawandel bei uns angekommen.
Wenn Sie mir gesagt hätten, um 2040 herum tritt sowas in Deutschland auf, da wäre ich vielleicht mitgegangen. Ich bin tatsächlich von diesem Ereignis in dieser Intensität überrascht worden. Der Oberboden, da kann sich die Situation in wenigen Wochen sehr schnell ändern, weil der Boden eben von oben nass wird. Für den gesamten Boden ist die Situation dramatisch, das darf man durchaus so sagen. Dadurch, dass eben dieses Niederschlagsdefizit so groß ist, dass man über mehrere Monate den überdurchschnittlichen Niederschlag braucht, um das aufzulösen.
Dramatisch, sagt Andreas Marx. Er schreibt den Dürremonitor für das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Gebrannte Erde in weiten Teilen Deutschlands. Gelb bis dunkelbraun sind die Farben, die die Situation auf diesem Dürremonitor beschreiben. Ungewöhnlich trocken bis außergewöhnliche Dürre, heißt es da. Und ich sehe, der größte Teil dieser Deutschlandkarte, dieses Dürremonitors, ist dunkelbraun, also das Höchstmaß an Dürre. Brandenburg ist am meisten betroffen, aber auch Hessen hat viele braune Flecken auf dieser Karte. Ich will nun herausbekommen, wie Landwirtschaft und Forstwirtschaft damit umgehen und wie sie in Zukunft auf den Klimawandel reagieren. Landwirt Volker Lein hat mich nach Bleidenroth eingeladen. In dem kleinen Dorf im Vogelsbergkreis hält er 230 Milchkühe, dazu kommen 200 Rinder und Kälbchen. In riesigen Ställen auf einem Hügel außerhalb des Dorfes sind sie untergebracht. Und während wir uns hier im Kälbchenstall unterhalten, strecken sie ihren Kopf hin und wieder zwischen dem Gitter heraus. Sie beachten uns eigentlich kaum, sie fressen lieber ihr Kraftfutter.
Ja, die Kälbchen futtern fleißig, die sind so ein bisschen im Schatten, aber an dem heißen Tag heute, fühlen die sich hier ganz wohl oder merken Sie, dass sie so ein bisschen reagieren auf die Hitze in den letzten Tagen?
Also wir reagieren natürlich, das fängt bei den Tieren an, dass man die Stallungen immer gut lüftet, alles aufhat rundherum, immer ein kühles Lüftchen durchweht, auch im heißen Sommer. Und die Tiere Schatten genießen können. Das ist ganz wichtig. Die fühlen sich momentan bei diesen Temperaturen in den Stallungen deutlich wohler wie in der prallen Sonne. Und wir installieren dann Lüftungen, Ventilatoren. Das hat bei den Kälbern jetzt schon erfolgt. Und bei den Kühen sind wir dran und planen das fürs nächste Jahr. Das heißt, wir fangen bei den Tieren an, den Luftaustausch immer auch an windstillen Tagen zu gewährleisten. Das eine ist dann natürlich, was wir schon getan haben, ein ganz wichtiger Aspekt, die Tierzahl reduzieren. Das heißt, es wird trockener, das heißt, es wächst weniger auf der Fläche. Und deshalb haben wir als ersten Schritt schon vor 3 Jahren angefangen, die Kuhzahl leicht zu reduzieren. Wir verkaufen auch mehr Tiere. Wir verkaufen also Zuchttiere an andere Landwirte, die noch bereit sind, neu zu bauen oder die Tierzahl zu erhöhen. Und als nächstes, da kommen wir vielleicht nachher nochmal speziell dazu, tun wir natürlich mehr Futterfläche für die Tiere zur Verfügung stellen. Das heißt, wir bauen die Futterfläche aus und ein wichtiger Aspekt ist das Ackerland dabei. Auf dem Grünland kann man nicht ausbauen, da muss man eben das, was wächst, versuchen optimal zu nutzen. Und im Bereich Ackerbau stellen wir uns also so auf, dass wir dort mehr Futterfläche zur Verfügung stellen. Das heißt, für einen Laien, der da jetzt nicht genau weiß, was das ist, wir bauen quasi weniger Winterraps oder Körnerraps, der zur Ölgewinnung angebaut wird, an. Und dafür etwas mehr Kleegras zum Beispiel haben wir Flächen ausgedehnt. Luzerne bauen wir an Und den Silomais haben wir auch leicht erhöht, weil der Silomais in der Regel eine Pflanze ist, die Trockenheit gewohnt ist.
Hier gleich neben dem Stall blickt man ja erstmal auf so ganz viele alte Autoreifen, sag ich mal. Unter diesen Autoreifen ist eine Plane und unter dieser Plane ist das Futter.
Genau. Unter der Plane ist das Futter und das Futter, was wir in Silos einlagern, das ist eben haltbar, relativ lange haltbar. Wir stehen jetzt hier am Stall und gucken erstmal auf das Grünland in weiter Ferne am nächsten Hang. Und da möchte ich auch kurz zu erzählen, um vielleicht mal die tatsächliche Dramatik der Trockenheit darzustellen. Mein Opa hat immer gesagt, dieser Hang, den wir sehen, das sind ca. 10 Hektar Grünland, einmal im Jahr wird er braun. Das heißt, in der Regel war es so, dass im Spätsommer, so wie jetzt im August, das Grünland, der ganze Boden vertrocknete und braun wurde. Und in diesem Jahr erleben wir es zum Beispiel, dass ja das dritte Mal braun wird. Das hatten wir letztes Jahr, hatten wir es zweimal, dieses Jahr das dritte Mal. Das heißt, nach jedem Schnitt vertrocknet uns erstmal der gesamte Hang, wird braun. Und wenn wir dann Glück haben, eine kurze Regenphase zu haben, dann wächst das Grünland wieder. Genau dieses Gras bringen wir eben ein in Silokammern. Und wir haben, um auch auf die Trockenheit zu reagieren, wir haben zwei Fahrsiloanlagen. In diesen lagert man Gras und Mais. Haben wir gebaut, die relativ groß sind, die teuer waren, aber um in guten Futterjahren lange zu bevorraten, haben wir die Fahrsiloanlage gebaut und dann, wenn mal wieder ein feuchtes oder ein Feuchtjahr oder eine Feuchtphase kommt, den gesamten Schnitt gut unterzubringen und lagern zu können. Das sind auch Mehrkosten, die man macht, die man gerne macht, aber die unbedingt nötig sind. Das ist aus meiner Sicht auch eine Taktik, wie man mit der Trockenheit umgeht, dann, wenn zu viel da ist, was ja auch manchmal vorkommt, dieses zu viel auf jeden Fall zu ernten und einzulagern.
Wir haben ja jetzt Anfang August. Ist es eine normale Zeit, dass die Felder schon abgeerntet sind? Ich sehe, dahin steht noch der Mais. Oder sind Sie da früher rangegangen in diesem Jahr?
Also wir haben die Getreideernte circa 2 Wochen früher wie sonst abgeschlossen, durch die extreme Frühjahrstrockenheit, die wir hatten, wo wir schon ganz, ganz schlimme Befürchtungen hatten, denn der April und der Mai und auch der März, die waren so trocken bei uns, dass wir beim ersten Grasschnitt schon Einbußen von ca. 40% hatten. Und dann kam der große Regen, zumindest bei uns hier im Juni, da hatten wir deutlich mehr Regen wie sonst. Und das hat uns einen ganz tollen zweiten Grasschnitt beschert, der uns den ersten ausgeglichen hat. Das heißt, was die Grasbergung betrifft, sind wir fast auf einem normalen Level. Wobei man jetzt sagen muss, wir haben letzte Woche den dritten Schnitt geerntet, der war wieder -30 bis 40%. Aber durch die Futterbevorratung, die wir haben in den Lagerkammern, kommen wir für unseren Betrieb zurecht. Getreide, wie gesagt, 14 Tage eher. Und der Mais, das ist jetzt die spannende Frage, der sah bis vor 2 Wochen gut aus, fängt aber jetzt an, durch die extreme Trockenheit, die wir haben, auch in die Notreife zu gehen. Das heißt, wenn das jetzt so bleibt mit dem vorhergesagten Wetter, diese extreme Trockenheit, dann wird der Mais höchstwahrscheinlich auch im August geerntet. Und die normale Erntezeit des Maises wäre eben Ende September, Anfang Oktober bei uns. Das heißt, dort werden wir dann voraussichtlich 4 bis 5 Wochen eher sein. Und der Ertrag wird auch deutlich zurückgehen.
Gibt es irgendwelche Getreidearten, die Sie sagen, das geht nicht mehr, das ist zu trocken, das lassen wir jetzt wegfallen? Oder kennen Sie das vom Bauernverband, dass die möglicherweise so langsam auch ein bisschen sich verändern in Ihrem Anbauverhalten?
Ja, natürlich ändern wir das Anbauverhalten im Zuge der Trockenheit. Bei uns auf dem Betrieb heißt das, das war dieses Jahr eine Getreideart, die sehr gelitten hat, der Winterweizen. Dort hatten wir Erträge -20% vom Durchschnitt. Das heißt, das ist jetzt auch schon das dritte Jahr in Folge, wo das so ist. Wir werden also weniger Weizen anbauen und dafür etwas mehr Futterfläche, das heißt einen Teil Klee mit einbauen, der zur Futternutzung für die Kühe genommen wird. Und aber auch andere Getreidearten. Das heißt, der Haferanbau wird etwas ausgedehnt. Das ist eine Sommerung, die wird im Frühjahr gesät, wächst relativ schnell und zügig. Aber auch die hat ihre Grenzen und braucht Wasser. Und auch da können wir ohne das normale Sommerwasser nicht zurechtkommen. Was dann noch in Zukunft uns bevorsteht, ist natürlich, wo wir darauf hoffen, gute Züchtungen, die trocken resistenter sind. Das heißt, man geht auf einzelne Sorten in den Arten, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen. Das machen wir natürlich schon. Früher haben wir nach Masse und Ertrag und Gesundheit ausgewählt. Und heute kommt ein Aspekt dazu, das ist die Trockenresistenz, die eine große Rolle spielt mittlerweile schon.
HR Info Wirtschaft.
Fassen wir einmal die Situation von Landwirt Volkerlein zusammen. Mit jedem heißen Sommer der letzten Jahre gab es weniger Ertrag auf den Feldern. Deshalb hat er ein großes Silo angelegt, in dem er Futter für die dürren Jahre lagern kann. Gleichzeitig sucht er und seine Kollegen nach Getreidepflanzen, die der Hitze besser strotzen können. Er hat die Menge an Vieh schon reduziert und denkt darüber nach, dass er das auch noch langfristig weiter tun muss.
Ja, das, was uns möglich ist, das versuchen wir natürlich. Wir sind aber immer unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Das ist das, was uns natürlich in erster Linie den Weg vorgibt. Und wichtig ist das Wasser. Das ist das Allerwichtigste. Und wir können Fruchtanbauverhältnisse ändern, wie wir wollen. Wir brauchen trotzdem einen Anteil Wasser. Und wenn das immer knapper wird, dann stellt sich auch irgendwann die Wirtschaftlichkeit der Milchgewinnung. Und ich weiß nicht, ob wir in 10 oder 15 Jahren noch Kühe haben. Und das bedauere ich sehr, da wir rundum sehr, sehr viele Milchviehbetriebe haben, die aufgeben unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Und die Trockenheit drückt da nochmal zusätzlich drauf. Und das beschleunigt quasi das Ganze. Wir versuchen, an vielen kleinen Stellschrauben auf den Klimawandel zu wirken. Ob wir das, ich sag mal, diese Schlacht gewinnen, das weiß ich nicht.
Soweit so erschreckend, das traurige Resümee von Landwirtlein im Vogelsbergkreis. Sie hören HR Info Wirtschaft und wir blicken auf die Trockenheit. Mit der Botschaft im Gepäck, dass die Landwirtschaft schon längst auf die Dürre reagiert und wohl oder übel auch noch weitere andere Schritte gehen muss, steige ich ins Auto und fahre in den Kroffdorfer Forst. Hier möchten mir die Förster vom Forstamt Wettenberg zeigen, wie der Wald unter der anhaltenden Dürre leidet. Forstamtsleiter Ralf Jeckel hält vor einer freien Fläche. Offensichtlich ist hier gerade gefällt worden. Die Fichten haben die Trockenheit nicht überlebt.
Im Zuge der Trockenheit der letzten beiden Jahre oder jetzt schon des dritten Jahres in Folge hat sich dieser Fichtenbestand zu Anfang des Jahres als sehr kränkelnd dargestellt. Die Bäume sind im Winter noch grün gewesen, die meisten, nur einzelne wurden dann braun. Mittlerweile standen hier vor wenigen Tagen nur trockene Bäume. Die Nadeln waren weitestgehend schon runter. Und da vorne ist die Waldhausstraße. Wir haben also hier aus Gründen der Verkehrssicherung diesen Bestand dann komplett entnehmen müssen, damit eben keine Gefahr für die Nutzer der Straße aufkommt.
Das heißt, dass die Bäume nicht auf die Straße fallen, weil sie schon so geschwächt sind?
Richtig. Wir sind ja verantwortlich dafür, dass eben möglichst solche Unfälle vermieden werden oder ausgeschlossen werden können. Das Holz selber ist eben noch relativ frisch. Wir haben anderes Holz, das schon länger liegt, wo dann auch schon Verpilzung eingetreten ist oder auch eine starke Rissbildung, sodass es eigentlich keiner vernünftigen Verwendung mehr im Sinne von Bauholz oder höherwertigen Dingen möglich ist. Dieses Holz wird noch normal in die Säge gehen können, allerdings zu ganz miesen Preisen. Der Markt ist zusammengebrochen.
Bäume hier umgehauen, was meinen Sie, was war der Grund, der Hauptgrund?
Wassermangel, nichts anderes. Dieser ganze Bereich hier, Kroffdorfer Forst, ist eigentlich ein sehr stark laubholzdominierter Bereich. Wir kommen nachher noch dahin, eine große Untersuchungsfläche, die sogenannte Hydrologie. Da forscht man seit 50 Jahren etwa über das Abflussregime, über die Anteile von Bodenwasser, über die Zustände, die Chemie im Wasser, in den Kronen, am Stammfuß, in der Erde. Also ein, ich glaube, europaweit einmaliges Projekt. Das heißt deshalb so und ist deshalb gewählt worden, weil da ein steter Wasserzuzug am Hang war. Ich zeige Ihnen gleich, wie die Buchen da heute aussehen.
Und der Wassermangel ist der primäre Grund. Und dann, wenn der Baum geschwächt ist, dann gibt es möglicherweise auch noch andere Stressfaktoren.
Ja, selbstverständlich. Dann setzt die normale Zersetzerkette ein. Das beginnt mit dem Borkenkäfer, der den durch Trockenheit geschwächten Baum wunderbar anbohren kann. Nur mal um ein Beispiel zu sagen, unsere Versuchsanstalt hat nachgewiesen, dass ein gesunder Baum, eine gesunde Fichte, einen so starken Harzdruck hat, dass die ersten ca. 1000 Borkenkäfer versuchen sich einzubohren und abgewiesen werden durch den Druck. In den letzten Jahren hat einer gereicht. Und wenn dann erstmal dieser primäre Käfer drin ist, dann geht es ganz schnell.
Also der Druck war einfach geringer, dass der Käfer besiedeln konnte?
Also in Normaljahren mit genügend Wasser ist der Baum durchaus in der Lage, die ersten Käfer abzuwehren durch seinen starken Harzfluss. Im letzten Jahr konnte der Baum diesem Käferchen nichts mehr entgegensetzen, sodass im Grunde der erste schon Erfolg hatte. Dann kommen die anderen dazu. Die Käfer sind sehr mobil und haben außerdem einen sehr interessanten Pheromonhaushalt. Also sie locken Kollegen an, die sich dann mit dort niederlassen. Und dann geht das ganz schnell, dass so eine Fichte eben auch so stark befallen ist. Ich finde es immer erstaunlich, dann hat man Bäume, die haben oben noch eine grüne Krone, aber die Rinde ist bereits abgefallen. So schnell geht diese Besiedlung und dieser Fortgang der Geschichten.
Das nennt man ja auch Sonnenbrand, oder? Habe ich gehört. Also es ist nicht nur der Borkenkäfer, dass auch die Sonne direkt da irgendwas mit dem Holz macht.
Das ist ein Phänomen, das es eigentlich mehr bei der Buche gibt, bei den sehr dünnrinnigen Baumarten. Die Buche hat ja eine sehr, sehr starke schattenwerfende Krone. Und wenn die Krone sich auflichtet oder auch durch andere Maßnahmen, Sturmwurf oder auch eine normale Durchforstung, Licht auf die frei gewordenen Stämme fällt, die dieses nicht gewöhnt sind, dann bekommen sie Kambiumschäden. Das heißt, die Rinde löst sich ab, die haben Sonnenbrand, ja.
Trockenheit also, Borkenkäfer und Sonnenbrand. Die Fichten haben es nicht geschafft. Wir fahren nun tiefer in den Wald hinein, dort wo Mischwald vorherrscht, Buchen und Eichen vor allem.
Die Buche, wie funktioniert sie denn? Sie ist ja 30 bis 40 Meter hoch, wenn sie ausgewachsen ist. Wie schafft sie das überhaupt, das Wasser da hoch zu pumpen? Und genau da ist ja jetzt eine Unterbrechung anscheinend.
Ja, das ist so ein kleines Wunder der Natur. Die Bäume, die verdunsten ja das Wasser oben in der Krone bei der Photosynthese. Und das sorgt für einen Unterdruck. Und durch diesen Druck, der entwickelt ja da einen Sog in den Leitungsbahnen, wird das Wasser nach oben gezogen. Dazu hilft auch, dass die Wurzeln von unten einen Druck aufbauen, der sogenannte Wurzeldruck, und das Wasser nach oben schieben. Und beides zusammen führt dazu, dass ein Wasserleitungsstrom über 30 bis 35 Meter, manchmal 40 Meter, eben aufrechterhalten wird und bis nach oben in die Krone geht. Und wenn ein Baum geschwächt ist, die Vitalität geschwächt ist, dann schafft er das nicht mehr, eben diesen Wasserkreisler oder diesen Wasserlauf innerhalb des Baumes zu erhalten. Und das ist eigentlich der Anfang vom Ende eines Baumes, weil dann fängt er an, Absterbeerscheinungen zu zeigen, dann fault das Holz, dann gibt es Bereiche, wo dann kein Wasserlauf mehr im Stamm vorhanden ist. Und das führt letztlich dazu, leider zum Absterben dann des gesamten Baumes.
Und möglicherweise auch, dass die Wurzeln unten kein Wasser mehr erreichen.
Ja, die Wurzeln bekommen ja dann auch von oben keine Nährstoffe mehr. Und das ist ein Kreislauf, der sich dann so im Laufe der Zeit hochspielt, bis dahin, dass der Baum einfach seine physiologischen, ja, seine Lebenskraft, kann man sagen, verliert. Und dann, ein Baum ist ja ein sehr komplexes Gebilde, wenn er an einer Stelle ein Problem auftritt und sich das hochschaukelt, dann ist irgendwann so weit, dass der Baum einfach seine Funktion nicht mehr erfüllen kann und dann abstirbt. Und das passiert im Moment an sehr, sehr vielen Stellen und sehr, sehr viele Bäume sind leider betroffen.
Wir sind jetzt ein Stückchen weitergefahren im Auto und stehen nochmal vor, ja, ich finde ein bisschen trostlosen Anblick, wenn ich mir die Bäume anschaue, wenn ich da in die Kronen blicke. Das macht man ja auch normalerweise nicht so. Man läuft ja irgendwie horizontal mit dem Blickfeld. Aber wenn man mal nach oben schaut, Jürgen Willig, Sie haben es gerade schon versucht zu erklären, was erkennt da der Forstamtsleiter? Also,
hier ist ein 140-jähriger Buchenwald, hier sind auch Eichen mit dabei und normalerweise in diesem Alter ist die Buche noch komplett vital. Das heißt, sie müssten normalerweise ganz grüne, voll belaubte Kronen sehen. Das ist hier leider nicht mehr der Fall. Wenn Sie nach oben schauen, Sie sehen braune Blätter, Sie sehen völlig kahle Kronen, Sie sehen abgestorbene und absterbende Bäume. Und das ist wirklich die Folge, vor allem der Schäden der letzten 2 bis 3 Jahre. Aber natürlich hat sich das Ganze latent auch schon in den letzten 1 bis 2 Jahrzehnten so entwickelt. Aber so massiv, wie wir es seit den letzten 2 Jahren, also der Sommer 2018 und 2019, waren wirklich extrem regenarme Sommer und dazu noch sehr heiße Sommer. Und das hat dazu geführt, dass unsere Waldbäume, die normalerweise mit Sommerwärme keine Probleme haben, wenn es hin und wieder mal regnet, dass die jetzt wirklich absterben. Und das hat es eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Es ist ein Phänomen, die alten Förster sagen, sowas gab es noch nie, solche schlimmen Schäden, wie wir heute haben.
Man sieht es ja auch so ein bisschen am Laub, am Boden schon. Also ich fühle mich fast so ein bisschen wie im Herbst. Hier sind lauter braune Blätter auf dem Boden. Man hört es auch, der Hund läuft da durch und es raschelt. Auch Laubholz überall schon so abgefallen. Das ist auch relativ zu früh. Die Blätter auch an den Bäumen sind schon braun, wie ich richtig sehe.
Ja, das ist eine Notmaßnahme. Die Bäume können ihren Wasserhaushalt nicht mehr aufrechterhalten und reagieren, wie sie sonst normalerweise Ende Oktober reagieren, indem sie ihr Laub, also ihre Blätter, abwerfen, um sich vor weiteren Folgeschäden zu schützen. Das ist wirklich eine Schutzmaßnahme, weil der Baum nicht mehr in der Lage ist, jetzt seinen Wasserhaushalt aufrechtzuerhalten und weiter zu produzieren. Das Ganze hat ja auch für die Bäume, die weiterleben, die es schaffen, hat es ja auch zur Folge, dass nicht mehr Holz produziert werden kann in der Zeit, weil jetzt keine Photosynthese stattfindet. Die Blätter liegen ja jetzt braun am Boden.
Aber er könnte es überleben, weil wir sehen ja zum Beispiel hier links von uns so einen grau vertrockneten Stamm, der in den Himmel ragt. Da ist ja nichts mehr dran. Ich denke nicht, dass Sie da die Äste abgeschnitten haben.
Also die Bäume, die einmal, wo die Rinde geschädigt ist, wo die Rinde abblättert und abfällt und wo auch die Krone jetzt so aufgelichtet ist, dass da keine Knospen mehr kommen, die Bäume haben eigentlich eine ganz geringe oder gar keine Überlebenschance. Die werden, also von den Bäumen, vor denen wir stehen, werden 80% im nächsten Jahr nicht mehr austreiben und werden absterben. Und das führt im Grunde dazu, dass hier die Bestandesstruktur dieses Bestandes komplett sich auflöst. Es ist, wie Sie sehen, im unteren Bereich, also gibt es junge Bäume, die aber jetzt erst 4-5 Meter hoch sind, die werden die folgende Generation bilden. Aber der eigentlich wertvolle Hauptbestand dieses Waldes, der ist jetzt verloren.
Sie denken ja im Moment darüber nach, was die Zukunft bringen mag oder wie Forstämter darauf reagieren. Hessenforst hat da ja viele Versuche gemacht. Was ist so die Idee?
Ja, Hessenforst ist dabei, ein Wiederbewaldungsprogramm aufzusetzen. Das hört sich so einfach an. Man muss überlegen, Waldbestände werden, die Buchenwälder 140 Jahre alt, Eichenwälder 200 Jahre alt. Was wir heute pflanzen oder den Wald, den wir heute in Gang bringen, der muss noch Jahrzehnte und Jahrhunderte leben. Und wir wissen nicht genau, wie die Klimaentwicklung sein wird. Die Experten sagen, es wird eher noch schlechter, noch wärmer, noch trockener als heute. Und das bedeutet, wir müssen umdenken, was unsere Baumarten angeht. Wir stehen hier vor einem Buchenwald mit Eichen. Die Eichen sind wahrscheinlich besser aufgestellt. Die Eiche verträgt mehr Trockenheit und mehr Wärme. Die Buchen, kann sein, dass wir uns mittelfristig von der Buche hier verabschieden müssen, weil sie das einfach nicht mehr schafft. Und natürlich macht man sich jetzt Gedanken, welche Baumarten können das denn in Zukunft überhaupt noch bewältigen. Das Ziel ist, wieder einen Wald aufzubauen, keine Waldfläche zu verlieren, sondern einen gesunden, ökologisch wertvollen Wald aufzubauen. Und dazu werden wir vermutlich auch Baumarten mit berücksichtigen müssen, mit pflanzen müssen, die heute in anderen Regionen Europas vorkommen.
Mediterrane Gegend ist ja das Stichwort. Genau. Man spricht ja auch schon von Eichen, die meinetwegen von Südfrankreich, also dort besser wachsen, von anderen mediterranen Baumarten. Haben Sie da schon konkret welche angepflanzt?
Ja, haben wir auch, aber vielleicht erstmal nochmal zu den heimischen Baumarten. Die Buche kommt ja in ganz Europa vor und es gibt auch Buchenwälder, die kommen mehr im Osten, wo es sowieso schon trockener ist, und im Süden vor. Und man redet da von Provenienzen, also Herkünften. Und jetzt wird natürlich versucht, Buchenherkünfte aus trockeneren Bereichen auch bei uns zu testen. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, andere Baumarten zu nehmen. Da wäre zum Beispiel zu nennen die Esskastanie, da wäre möglicherweise die Walnuss, wäre ein Baum. Dann haben wir seit über 100 Jahren eine Baumart aus Nordamerika, die Douglasie, die sich in Hessen bisher sehr gut bewährt hat und die mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich besser mit den Bedingungen der Zukunft zurechtkommen wird. Und wir werden diese Douglasie im Wirtschaftswald stärker berücksichtigen.
Das Konzept, das Jürgen Willig von Hessenforst für Hessen da vorstellt, ist also ein klimaangepasster Waldbau. Walnuss, Douglasie und Esskastanie, trockenresistente Eichen und keine Buchen mehr. So könnte der Wald der Zukunft aussehen. Der Wald in 100 Jahren vielleicht. Auf jeden Fall ist eins für die Forstleute heute schon klar. Sie müssen jetzt handeln, auf den Klimawandel reagieren und steuernd eingreifen, damit auch die künftigen Generationen noch den Wald als grüne Lunge, als Holzlieferant und auch als Erholungsgebiet nutzen können. Ich habe also gelernt, Landwirtschaft und Forstwirtschaft suchen nach trockenresistenten Pflanzen. Milchwirtschaft könnte sich für einige Landwirte nicht mehr rechnen. Und der Wald der Zukunft könnte unter der anhaltenden Dürre viel mediterraner aussehen. Das nehme ich mit von meiner Erkundung durch die Land- und Forstwirtschaft in Zeiten, in denen der Dürremonitor für Deutschland Alarm schlägt. Und das war die Sendung HR Info Wirtschaft. Die gibt's auch in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Kommen Sie gut durch den heißen Sommer. Mein Name ist Gabi Beck.